Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Es ist Samstagabend in Israel und da läuft in vielen Wohnzimmern die Unterhaltungssendung Big Brother in der israelischen Version hier. Und in der Live-Show vor Publikum wird gerade abgestimmt an diesem Abend, wer in die nächste Runde weiterkommen soll. Aber in dem Moment, da klettert eine Handvoll junger Menschen auf die Bühne. Auf ihren weißen T-Shirts, da steht auf Hebräisch «Raus aus Gaza». Und die Aktivistinnen schreien, dass israelische Soldaten dort in den Tod geschickt würden, vom Hunger in Gaza auch. Und sie werden von den Securities sofort wieder abtransportiert, während der Moderator noch versucht, die Kontrolle wieder zu gewinnen. Jonas, da hat sich eigentlich an diesem Samstagabend der Krieg in Gaza ins Unterhaltungsfernsehen von Israel gedrängt, sozusagen.
Ja, genau. Also das ist ein Fall, der so vor ein paar Monaten wohl noch nicht denkbar gewesen wäre. Also man muss dazu sagen, jetzt solche Leute, solche linke Aktivisten, die wirklich lautstark protestieren im Fernsehen, das ist immer noch eine verschwindend kleine Minderheit in Israel. Aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass die Antikriegsbewegung in Israel stärker wird, sie wird lauter. Aber insgesamt zeigen Umfragen schon, dass 70-75% der Israeli eigentlich ein Ende dieses Krieges wünschen. Mhm. Und der konkrete Auslöser für diese Protestaktion bei Big Brother, das war eigentlich die Ankündigung von Netanyahu, den ganzen Gazastreifen besetzen zu wollen, sowie der Beschluss des israelischen Kabinetts, in einer neuen Offensive die Stadt Gaza zu erobern. Und mit diesen Plänen hat der Krieg im Gazastreifen, der jetzt schon bald seit 2 Jahren tobt, noch einmal eine neue Eskalationsstufe erreicht.
Aber welche Folgen hat Israels Strategie des maximalen Drucks? Für Israel selber und für Gaza? Das erklärt der Nahostredaktor Jonas Roth. Ich bin Simon Schaffer. Jonas, wie kann ich es mir denn vorstellen? Also der aktuelle Stand der Dinge, hat denn Israel schon angefangen, den Gazastreifen weiter zu besetzen, also diese Ausweitung der Operationen?
Das hat noch nicht angefangen. Also es herrscht natürlich bereits Krieg im Gazastreifen, schon lange. Aber bevor jetzt diese neue Offensive beginnen kann, müssen wohl zuerst noch einmal Tausende, Zehntausende Reservisten eingezogen werden. Es müssen Kriegspläne gemacht werden durch die Armee. Es gibt Satellitenbilder, die zeigen, dass Israel neues militärisches Gerät an der Grenze zum Gazastreifen durchzieht, aber die angekündigte Operation an sich, die hat jetzt noch nicht begonnen. Mhm. Man muss wissen, Israel kontrolliert bereits jetzt gegen die 75% des Gazastreifens. Das haben sie eigentlich durchgesetzt in der Offensive Gideons Streitwagen, die wurde ja im Mai lanciert und damals wurde schon angekündigt, das sei jetzt diese Operation, die noch gefehlt habe, um die Hamas zu besiegen, wie es vorher schon Operationen gab, wo angekündigt wurde, man sei einen Schritt vom Sieg entfernt. Jetzt kommt also noch einmal eine riesige Offensive auf uns zu, so scheint es. Eben Gideons Streitwagen hat den Sieg nicht gebracht. Ja. Und jetzt, wenn Israel wirklich den ganzen Gazastreifen besetzen will oder auch nur schon die Eroberung von Gazastadt, das ist ein riesiges Unterfangen, wo eigentlich unklar ist, ob das überhaupt Erfolg haben kann.
Eben, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Dort, wo jetzt ein Großteil der Menschen überhaupt noch ist, dort, wo noch Häuser stehen, wie will man das denn besetzen?
Falls jetzt der ganze Gazastreifen besetzt werden soll, kommt die Armee nicht umhin, in dicht besiedeltem Gebiet zu operieren, also auch dahin zu gehen, wo jetzt Hunderttausende vertriebene Palästinenser auf engstem Raum in Zeltlager leben. Das macht die Lage für die Palästinenser in diesen Zeltlagern gefährlicher. Das macht die Lage für israelische Soldaten gefährlicher, weil sie sind sich eigentlich nicht gewöhnt, inmitten von Menschenmassen zu operieren. Mhm. Das macht schlussendlich auch die Lage der Geiseln gefährlicher, weil es gab in der Vergangenheit Vorfälle, wo sich israelische Truppen einem Ort genähert haben, an dem Geiseln versteckt waren. Und die Hamas hat diese dann exekutiert, damit diese Geiseln nicht in die Hände der Israeli fallen. Also es gibt riesige Risiken, die mit so einer Operation verbunden sind, selbst wenn das jetzt in einem ersten Schritt nur Gaza-Stadt ist, weil da ist Stand jetzt ungefähr die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens konzentriert, etwa 1 Million Leute.
Und wie könnte das überhaupt zeitlich ablaufen? Also von was für einem Zeitraum sprechen wir da mit Planung und eben dann, bis man die Soldaten dafür hat und so weiter?
Also Netanyahu hat in einem öffentlichen Auftritt vom Sonntag gesagt, ja, er habe die Armee angewiesen, dass das möglichst schnell gehen sollte. Aber schnell, was das genau bedeutet, es heißt, in der Armeeführung gehe man davon aus, dass eine vollständige Besetzung wahrscheinlich 4 bis 5 Monate in Anspruch nehmen würde. Aber das wäre dann nur eigentlich die militärische Besetzung, um dann die Lage auch zu stabilisieren, eine neue Verwaltung aufzubauen, weil das wäre dann ja auch ein Thema. Oder wie verwaltet man diese 2,2 Millionen Menschen? Da gehen Armeeexperten davon aus, dass es 1 bis 2, vielleicht sogar 5 Jahre dauern könnte, bis da wirklich die Lage stabilisiert ist.
Und eben, du hast Zivilbevölkerung, aber du hast dann eben immer noch das, was von der Hamas übrig ist, oder? Also die würden sich ja wahrscheinlich auch weiter wehren.
Genau, ja. Also es gibt nach Einschätzung von Experten nach wie vor Zehntausende Hamas-Kämpfer. Also sehr viele wurden bereits getötet, aber die Hamas hat offenbar immer weiter rekrutiert. Und solange diese Handfeuerwaffen haben, solange diese Messer haben, werden sie angreifen können, werden sie sich wehren können. Also eben die Vernichtung der Hamas, das ist ein extrem schwieriges Unterfangen in einer solchen Guerillasituation. Aber Netanyahu und seine Regierung scheinen offenbar überzeugt, dass wenn man den Druck immer weiter erhöht auf die Hamas, dass sie irgendwann bricht oder kapituliert. Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, die Regierung versteht nicht, dass die Hamas bereit ist, Suizid zu begehen, dass die Hamas bereit ist, Gaza in Trümmern zu hinterlassen, alle Geiseln zu töten. Sie werden niemals die weiße Flagge in die Hand nehmen. Rein theoretisch eben ist es militärisch gesehen möglich, durch eine Besetzung einen Sieg über die Hamas zu erzwingen. Die Amerikaner haben das in Bagdad auch mal geschafft. Aber der Preis, der damit verbunden wäre, auf beiden Seiten, der wäre extrem hoch.
Das heißt, es würde auch im Innern Israels weiter Widerstand auch provozieren, dieses Vorgehen?
Ja, absolut. Also ich meine, ich habe gesagt, das Leben von Geiseln und Soldaten würde gefährdet, aber ganz davon abgesehen, Israel hat keine, also sie haben eine Berufsarmee, aber die ist relativ klein, sie sind auf Reservisten angewiesen. Das heißt, nur schon die wirtschaftlichen Konsequenzen von einer solchen Offensive, von der Einberufung Zehntausender, wären enorm, weil das sind alles junge Leute, die in israelischen Startups, in Unternehmen Tag für Tag am Bruttoinlandprodukt arbeiten. Und wenn man diese wieder für längere Zeit, ich meine, viele von denen haben schon hunderte Tage gedient, aus ihren Arbeitsplätzen rausnimmt, das wird wirtschaftliche Folgen haben. Und es gibt ja jetzt schon Tausende, die ihre Einberufungsbefehle verweigern, weil sie sagen, ich habe schon so viel gekämpft, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Dazu kommt das ganze Trauma, die Suizidzahlen unter Reservisten haben zugenommen. Also das wäre erneut eine massive Belastungsprobe für Israel und seine Gesellschaft.
Und gleichzeitig eben vermehrte Stimmen, auch wenn sie in der Minderheit sind, die sich öffentlich melden und sagen, so kann es nicht weitergehen.
Genau, also das sind nicht nur linke Aktivisten wie bei Big Brother, sondern kürzlich haben auch, glaube ich, 19 ehemalige Geheimdienstchefs und Generäle ein Video aufgenommen, in dem sie die Regierung auffordern, diesen Krieg endlich zu beenden. Interessant ist jetzt in diesem Fall, also die Pläne, den Gazastreifen zu besetzen, stoßen nicht nur im linken und Mittellager auf Widerstand, sondern auch rechtsextreme Politiker, die ja eigentlich wollen, dass der ganze Gazastreifen besetzt wird, die wollen den sogar annektieren und dort jüdische Siedlungen errichten, die haben diesen Plan scharf kritisiert, weil sie eben davon ausgehen, dass Netanyahu eigentlich nur den Druck auf die Hamas weiter erhöhen will, um diese dann zur Kapitulation zu zwingen. Und sie haben sich gesagt, ja, sie haben das Vertrauen verloren in die Regierung, ihre Pläne umzusetzen. Also selbst auf der rechten Seite wird dieser neuen Offensive misstraut.
Also dass das eigentlich gar kein richtiger Plan ist, verstehe ich richtig, sondern ein mit Luft gefüllter Plan sozusagen.
Genau, eine Verhandlungstaktik, mit der Hamas signalisiert werden soll, hey, wir werden das machen. Und sie damit zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen. Aber eben, bisher war schon jede Offensive auch darauf ausgelegt, den Druck auf die Hamas zu erhöhen. Und sie hat bisher nie kapituliert, nie in die Bedingungen der Israeli eingewilligt.
Wir sind gleich zurück.
Sie wünschen sich Komfort und Sicherheit einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Probieren Sie es digital auf truewealth.ch mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter.
Was heißt das dann jetzt für die direkt Betroffenen, also für die Leute in Gaza? Wie verändert sich die Situation dann dort jetzt?
Also wir arbeiten ja auch mit lokalen Mitarbeitern der NZZ in Gaza zusammen. Die sind jetzt in der Stadt Gaza und wir haben sie auch gefragt, hey, wie geht es euch damit? Bereitet ihr euch darauf vor? Und sie sagen, ja, hey, das ist natürlich schrecklich, aber vorbereiten tun wir nichts, weil wir hoffen darauf, dass es einfach nicht passiert. Also auch sie scheinen davon auszugehen, hey, bevor das wirklich losgeht, kann noch viel passieren. Also es lohnt sich gar nicht, da jetzt schon sich groß vorzubereiten, weil man muss auch sehen, Chaos, Leid, Tod, das herrscht ohnehin schon vor. Sie wurden ohnehin schon mehrfach vertrieben. Sie kommen ursprünglich aus dem nördlichen Gazastreifen. Gazastadt ist nicht ihre eigentliche Heimat. Interessanterweise haben sie uns dann viel lieber mitteilen wollen, dass es jetzt endlich wieder ein bisschen mehr Lebensmittel auf den Märkten gäbe. Also das sind Hilfsgüter, die von Lastwagen geraubt werden und jetzt eigentlich immer noch zu Wucherpreisen verkauft werden. Aber weil derzeit mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen kommen, sind die Preise gesunken. Sie haben uns erzählt, dass sie zum ersten Mal seit langem wieder ein Kilo Zucker kaufen konnten und dann haben sie Süßigkeiten gebacken und Tee mit Zucker trinken können und haben gesagt, das sei der glücklichste Tag seit langem gewesen. Also da sieht man auch...
Das sind andere Prioritäten.
Genau, die Prioritäten liegen dabei zu überleben und ob jetzt die Israelis noch mehr Krieg führen, wird natürlich Auswirkungen haben, aber das ist nicht ihre unmittelbare Sorge in dieser Lage.
Ja. Wenn wir trotzdem dabei bleiben, was würde denn für eure Mitarbeiter vor Ort eine Besetzung von Gaza bedeuten, wenn wir es jetzt doch durchspielen?
Also offenbar will Israel erneut einen Evakuierungsbefehl für die Stadt Gaza herausgeben. Das würde bedeuten, dass unsere Mitarbeiter sowie hunderttausende weitere Palästinenser erneut vertrieben würden, fliehen müssten Richtung Süden, wo bereits jetzt schon hunderttausende weitere Palästinenser in Zeltlagern leben, wo es jetzt nicht unbedingt sehr viel Platz gibt. Also sie müssten sich erneut verschieben, die Palästinenser würden erneut zusammengedrängt, müssten sich da neue Plätze suchen. Und natürlich wäre völlig unklar, ob sie dereinst zurückkehren könnten.
Das lässt mich einfach denken, wurde denn überhaupt eben fertig gedacht von Israel? Eben, es gibt Kritik an diesen Plänen, aber es wurde offenbar wirklich nicht fertig gedacht, was mit den Menschen schlussendlich passieren soll.
Genau, also Netanyahu sagt selbst, da die Pläne müssten noch ausgearbeitet werden. Er sagt explizit, nein, wir wollen Gaza nicht regieren, wir wollen Gaza nicht annektieren, sondern wir wollen Gaza von der Hamas befreien. Und anschließend soll es dann eine alternative Verwaltung geben. Auch da eben, Israel will diese Verwaltung eigentlich nicht selbst stemmen. Laut Netanyahu sollen dereinst irgendwann arabische Kräfte, die nicht die Hamas sind, die auch nicht die palästinensische Autonomiebehörde aus dem Westjordanland sind, die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen. Er sagt, es gebe da diverse Kandidaten. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wer da überhaupt in Frage käme. Weil ich glaube nicht, dass sich dann auf dem Rücken einer israelischen Besetzung irgendjemand freiwillig meldet, hier die Verwaltung zu übernehmen. Also
auch nicht Ägypten oder sonst ein Land, das mal zur Debatte stand oder so. Warum nicht?
Ja, also die arabischen Staaten haben ja nicht längst klargestellt, dass sie bereit sind, eigentlich sich zu engagieren für Gaza, allenfalls auch an einer Verwaltung, aber sie würden das nur tun, wenn gleichzeitig auch an einer politischen Lösung gearbeitet wird. Also Saudi-Arabien oder die Emirate, die verlangen einen Weg hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung, der eingeschlagen werden muss, bevor sie sich jetzt da aktiv beteiligen. Und dafür wiederum gibt es Stand jetzt absolut keine Bereitschaft auf der israelischen Seite. Also Israel scheint sich zu erhoffen, dass sie dann einfach sagen, okay, wir übernehmen, wir bezahlen und dann wird alles gut. Ich habe da größte Fragezeichen. Gleichzeitig die arabischen Staaten, wenn sie dann einfach nach einer israelischen Besetzung übernehmen würden, aus ihrer Sicht würden sie sich damit zum Erfüllungsgehilfen der israelischen Kriegsführung machen. Und auch dagegen wird es inneren Widerstand geben. Und dann noch zuletzt ist die Frage, ja, wie würde eine politische Alternative zur Hamas überhaupt aussehen? Weil die Hamas würde auch jegliche Nachfolgeorganisation wahrscheinlich bitter bekämpfen.
Genau, wie will man überhaupt kontrollieren, dass eine Organisation verschwindet, das aus den Köpfen der Menschen, aus dem Leben der Menschen? Das ist ja fast nicht zu kontrollieren.
Ja, es wird immer diesen Gedanken des Widerstands geben, der jetzt leider von Islamisten dominiert ist. Und diese islamistische Ideologie, die Vernichtungsideologie gegenüber Israel, die wird nicht einfach so verschwinden. Selbst wenn jetzt die Hamas-Führung, die ja in Katar sitzt, hauptsächlich sagen würde, okay, wir lösen uns auf, wir entwaffnen uns. Es würde Nachfolgeorganisationen geben. Also ohne eine politische Lösung, die langfristig diese Situation stabilisiert, wäre das äußerst schwierig, da wirklich für einen Frieden zu sorgen.
Ja. Diese Ankündigungen, dass man eben eine komplette Ausweitung der Operationen in Betracht zieht, dass man das plant, was heißt das für alle darum herum? Also was heißt das für das Ausland? Wie sind die Reaktionen da? Hat sich da Israel jetzt komplett ins Abseits gestellt?
Also insgesamt dominiert Empörung. Man muss sehen, Israel ist jetzt schon international isoliert. Es gibt immer mehr Staaten, die diplomatischen Druck ausüben, die jetzt gesagt haben, wir werden Palästina als Staat anerkennen und so weiter. Jetzt kürzlich hat der UNO-Sicherheitsrat getagt, wo Kritik extrem stark war. Wir haben Deutschland gesehen, die so etwas wie ein Waffenembargo gegen Israel verhängt haben. Wer das Ganze aber stützt nach wie vor, zumindest implizit, sind die USA. Das sind Israels wichtigster Verbündeter, auch militärisch gesehen, also in Sachen Waffenlieferungen zum Beispiel. Donald Trump hat kürzlich gesagt, ob Israel den Gazastreifen vollständig besetzen werde, sei letztlich die Entscheidung Israels. Nachdem es kürzlich eigentlich noch danach ausgesehen hatte, dass er sagte, ja, dieser Krieg muss jetzt enden und so weiter. Aber ich glaube, zumindest vorerst muss Israel nicht mit diplomatischem Druck aus den USA rechnen. Und das wäre wahrscheinlich das eine, das die Regierung Netanyahu zu einem Umdenken bewegen könnte, weil auf die ganzen Drohungen aus Europa und so weiter gehen sie eigentlich nicht ein oder schießen einfach scharf zurück mit Worten. Und deshalb sehe ich jetzt nicht, dass sich sehr bald etwas ändert an dieser schrecklichen Lage in Gaza, an diesem Krieg, der uns wahrscheinlich noch weiter begleiten wird.
Danke, Jonas.
Danke dir.
Das war unser Akzent mit dem Nahostredaktor Jonas Roth. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.